Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Veit hat uns schon erste Informationen zur heute beginnenden Predigtreihe gegeben oder Themenreihe. Durchstarten 2014, heute das Thema an den Start gehen. Ihr erinnert euch sicherlich noch, vor 2,5 Wochen war Silvester. Da sind wir an den Jahresstart gegangen. Und viele nehmen diesen Jahreswechsel zum Anlass, sich neue Vorsätze zu machen. Bei mir hat das nicht so ganz pünktlich hingehauen. Ich habe das ein paar Tage später gemacht. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, nach langer Zeit mal wieder die Bibel in einem Jahr von vorne bis hinten durchzulesen. Ich habe so einen Bibelleseplan. Da habe ich dann im ersten Gottesdienst in diesem Jahr in einer anderen Gemeinde, wo wir zu Besuch waren, von gehört. Und habe mir vorgenommen, das mache ich. Und musste natürlich 4 Tage aufholen, weil ich jetzt so spät angefangen habe. Habe das auch geschafft, aber ich merke, jetzt hänge ich schon wieder hinterher, weil das unheimlich herausfordernd ist, so ein Ziel wirklich durchzuhalten oder so ein Ziel immer wieder sich vor Augen zu führen und dann auch dran zu bleiben. Es gibt ja ganz andere Ziele, die man sich setzt, die auch gut sind, dass man zum Beispiel mehr Sport macht oder auf die Figur achtet oder mehr Freizeit gestaltet oder mehr in sein geistliches Leben investiert. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Was diese Ziele gemeinsam haben, es ist gut, wenn wir sie von Zeit zu Zeit überprüfen und merken, okay, das läuft gut oder hier muss ich nochmal nachjustieren. Und der Hebräerbrief hat eigentlich genau dieses Ziel. Christen, die schon lange Zeit im Glauben stehen, noch einmal dahin zu bringen, dass sie ihr geistliches Leben überdenken. Es sind Christen, Hebräer werden sie genannt, die im Judentum aufgewachsen sind und als Juden Jesus als Messias angenommen haben. Hebräer waren die, die oft auch noch Aramäisch sprachen statt Griechisch, was damals üblich war, die also die Originalschriften verstanden und die auch im Land der Israeliten lebten. Also das bedeutet der Begriff Hebräer. Der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt sehr viel Bezug auf das Alte Testament. Und das stellt für uns auch eine gewisse Herausforderung dar, denn wir sind längst nicht so zu Hause im Alten Testament wie diese Hebräer. Wir sind nun mal keine Hebräer, sondern sind größtenteils mit sehr wenig Kenntnis im Alten Testament groß geworden. So ein paar wesentliche Geschichten kennen wir, aber nicht so intensiv, wie es hier zum Zuge kommt. Deswegen ist es gut, viele Dinge werden zitiert. Und wer wissen möchte, wo die Zitate im Hebräerbrief herkommen, der kann die Lutherbibel zur Hand nehmen. Da steht das immer in Klammern dahinter oder davor, wenn etwas zitiert wird, wo kommt das denn her? Der Hebräerbriefschreiber erwartet, dass die Leser verstehen, was er sagt. Sie kennen sich also offensichtlich im Alten Testament aus. Es geht, wie gesagt, um Christen, die im Glauben müde geworden sind, die nachgelassen haben, die geistlich nicht mehr wachsen, die in der Gefahr stehen, auch ins Judentum zurückzufallen und das, was Jesus getan hat, gering zu schätzen. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch in Situationen kommen, in ähnliche Situationen kommen. Ich kenne das von meinem Leben, auch nachdem ich hauptberuflich in diese Gemeinde berufen worden bin, dass es Phasen gibt, wo ich von dem eigentlichen Ziel Jesus abdrifte und wo mir andere Dinge wichtiger werden. Das sind auch fromme Dinge manchmal, die mir wichtiger werden und wo ich Jesus aus den Augen verliere und wo ich sehr dankbar bin. Selbst in den Situationen, wo ich gedacht habe, okay, häng's an den Nagel, hat alles keinen Sinn. Ich bin sehr dankbar, dass gerade in solchen Krisenzeiten Jesus immer wieder meine Hand genommen hat, mich aufgerichtet hat, dass es Christen an meiner Seite gab, in dieser Gemeinde und darüber hinaus, die mir Mut gemacht haben, neu an den Start zu gehen und dass Jesus uns diese neue Chance gibt. Deswegen ist es gut, dass wir uns mit dem Hebräerbrief befassen, denn in solche Situationen kommen wir. Und ich würde gerne den ersten der beiden Abschnitte, um die es heute geht, vorlesen, Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende dieser Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Das muss man jetzt erstmal verdauen. Das ist schon ein steiler Einstieg in so einen Brief. Wenn ich eine E-Mail schreibe, steige ich normalerweise nicht so steil ein. Aber wir merken, dem Autor des Hebräerbriefes liegt daran, den Empfängern dieses Briefes Jesus in seiner ganzen Größe neu vor Augen zu malen. Gott hat im Alten Testament auf vielfältigste Weise zu unseren Vorfahren geredet. Und das ganze Alte Testament ist voll von Gottes Reden. Es wird berichtet, wie Gott geredet hat, in unterschiedlichster Weise. Es sind unterschiedlichste Botschaften gewesen, die er in unterschiedliche Situationen gebracht hat, durch unterschiedlichste Menschen, durch unterschiedlichste Propheten. Florian, ich kann irgendwie hier nicht weiterklicken, vielleicht machst du das einfach. Danke. Das ganze Alte Testament berichtet von Gottes Reden zu den Menschen. Propheten sind Gottes Gesandte. Sie reden im Auftrag Gottes. Das war in der Vergangenheit und jetzt kommt ein Schnitt am Ende dieser Zeit. Etwas Neues hat begonnen, als Jesus kam. Jesus ist wie die Propheten auch ein Gesandter Gottes, aber er hat eine ganz andere Stellung als diese Gesandten. Das wird gleich deutlich werden. Das Reden durch Jesus stellt das vergangene Reden durch die Propheten in den Schatten. Aber es ist derselbe Gott, der durch die Propheten geredet hat, der jetzt am Ende durch Jesus redet. Dieses Muster Vergangenheit und Gegenwart, Ende dieser Zeit, das wird jetzt noch einmal aufgegriffen. Das betrifft die Zeit, in der wir Menschen auf dieser Erde leben und diese Erde besiedeln. Und jetzt geht der Schreiber des Hebräerbriefs vor diese Zeit und hinter diese Zeit, gibt einen Ausblick hinter diese Zeit. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Also ein Ausblick in die Zukunft, nach unserem Dasein auf dieser Welt. Alles soll er als Erbbesitz besitzen. Mein Sohn ist inzwischen in das Alter gekommen, wo wir öfters mal so handwerkliche Projekte zusammen machen. Und der lässt sich auch dafür begeistern, was mich sehr freut, denn ich bin begeisterter Heimwerker. Und wenn wir dann so werkeln, dann kommt es schon mal vor, immer wieder, dass er fragt, was das denn für ein Werkzeug ist und woher ich das habe. Ich habe damals, als mein Opa gestorben ist, viele Werkzeuge von ihm geerbt und sag ihm das dann auch. Das ist von deinem Uropa, der vor langer Zeit verstorben ist. Und immer wieder sagt mein Sohn mit einem breiten Grinsen, Papa, wenn du mal gestorben bist, dann kriege ich das alles, ne? mir kommt da gar nicht so das Grinsen dabei, aber ich weiß ja, was er meint. Das, was ich heute besitze, wird er eines Tages erben. Ich vermute, meine Töchter werden sich nicht so sehr für das Werkzeug interessieren. Von daher kann man das relativ sicher annehmen, dass er das eines Tages haben wird. Er darf es heute schon benutzen. Es ist Besitz unserer Familie, es gehört mir, ich kann es ihm zur Verfügung stellen. Aber es wird der Tag kommen, an dem es ihm dann ganz gehört. Und das ist das Bild, was hier benutzt wird, wenn gesagt wird, dass Jesus alles als Erbbesitz besitzen wird. Alles wird einmal zu ihm zurückkehren. Alles wird unter seine Verfügungsgewalt geraten. Alles gehört ihm und er kann und darf über alles verfügen, am Ende, wenn ihm alles unterstellt ist. Das ist der Ausblick in die Zukunft, also über das Ende dieser Zeit hinaus. Und jetzt gehen wir zurück ganz an den Anfang. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Das wird an mehreren Stellen im Neuen Testament bezeugt, dass durch Jesus die Welt geschaffen wurde. Das können wir im Alten Testament, im Schöpfungsbericht, noch nicht so deutlich herauslesen. Einzig aus der Tatsache, dass Gott in der Mehrzahl redet und dass er durch sein Wort schafft. Jesus ist das Wort Gottes. Aber hier wird deutlich gesagt, dass Gott durch Jesus am Anfang die Welt geschaffen hat. Jesus war an der Schöpfung beteiligt. Wir verdanken das, was wir um uns sehen, ihm. Wir verdanken unser Dasein Jesus. Alles kommt von ihm und alles wird eines Tages völlig unter seiner Verfügungsgewalt stehen. Das wird hier in den ersten Versen deutlich. Es geht weiter. Wenn es weitergeht. Danke. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls, nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat. Um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. Jesus hat selbst gesagt, wer mich anguckt, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott, den Vater. Sein innerstes Wesen hat Gott in Jesus sichtbar gemacht. Die Liebe, mit der Jesus geliebt hat, ist die Liebe Gottes. Die Zugewandtheit, mit denen Jesus Menschen begegnet ist, um die sich sonst keiner kümmern wollte, war die Zugewandtheit Gottes. Der Durchblick, mit dem Jesus Situationen und Menschen durchschaut hat, war der Durchblick Gottes. Die Opferbereitschaft, mit der Jesus ans Kreuz ging, war die Opferbereitschaft Gottes. Die Klarheit, mit der Jesus geredet hat, Tacheles geredet hat, war die Klarheit Gottes. Die Wahrheit, die Jesus Menschen gesagt hat, war die Wahrheit Gottes. Die Autorität, in der Jesus geredet und gehandelt hat, war die Autorität Gottes. Die Vollmacht, in der Jesus gewirkt hat, war die Vollmacht Gottes. In Jesus ist uns die Herrlichkeit und das Wesen Gottes sichtbar gemacht worden. Gott zum Angucken. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Wissenschaftler sind immer mehr fasziniert über unser Weltall, über die vielen komplexen Zusammenhänge, die da bestehen, über die Feinabstimmung, mit der bestimmte Dinge laufen, die sonst nicht laufen würden. Wenn unsere Erde nur wenige Kilometer weiter entfernt von der Sonne wäre, dann würden wir hier erfrieren. Und andersrum, wenn die Erde zu nah an der Sonne wäre, dann würden wir hier verglühen. Wenn es den Mond nicht gäbe, dann wäre das Leben hier auf der Erde nicht möglich. Wenn die Erde kein Eisen enthalten würde und kein magnetisches Feld um sich bauen würde, dann würde hier ein Komet nach dem anderen einschlagen. Es sind viele Dinge, über die Wissenschaftler in Staunen geraten und noch mehr die, die über Wissenschaftler berichtet bekommen, was da geschehen ist. Wir wissen, dass Wissenschaftler nicht immer das auf einen Schöpfer zurückführen. Die Bibel bezeugt, durch Jesu machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Von dieser Erhabenheit Jesu, dem Schöpfer, dem König, dem, der alles übertrifft, dem ultimativen Reden Gottes, wird jetzt die Kamera geschwenkt an den tiefsten Punkt im Dasein von Jesus, in den Berichten über Jesus, sein Opfer. Er ist ans Kreuz gegangen, an Golgatha. Er hat sein Leben zum Opfer gebracht. Warum? Um uns von unseren Sünden zu reinigen. Er, der Schuldlose, hat die Schuld, unsere Schuld, auf sich genommen. Unsere versehentlichen Übertretungen von dem, was Gott nicht gut heißt. Unsere absichtliche Auflehnung gegen das, was Gott nicht gut heißt. Unser Versagen, unser bewusstes Rebellieren. Jesus hat es auf sich genommen und dafür hat er sein Leben geopfert. Und nachdem er das getan hat, ist er aufgestanden und hier wird berichtet, er hat sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Das ist ein Ehrenplatz, an der Seite des Königs zu sitzen. Dieser Platz hat mit Macht zu tun. Er hat Macht und Vollmacht bekommen, Jesus, nachdem er dieses Opfer auf sich genommen hat und er regiert von dort aus mit. Und eines Tages wird es für alle sichtbar sein, dass er diesen Platz der Vollmacht an der Seite Gottes eingenommen hat. Dass er der Richter ist, der auftritt und dass er derjenige ist, der letztlich auch als der Regierende, als der König auftreten wird. Jesus steht weit über den Propheten des Alten Testaments. Vers 4. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Jesus steht nicht nur über den Propheten, sondern auch über den Engeln. Und um Engel geht es noch weiter im Hebräerbrief. Wenn man die Kapitel weiterliest, dann werden uns einige Male noch Engel begegnen. Das scheint ein Thema gewesen zu sein, was bei den Hebräern sehr wichtig war. Wichtiger als Jesus. Und der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, ja, es gibt diese Engel und die haben auch wichtige Aufgaben, aber sie dürfen niemals wichtiger werden als Jesus. Engel und Propheten sind Gesandte Gottes, Gottes Boten. Und das, was die Hebräer hier wichtig nehmen, ist ja fromm. Engel und Propheten, das ist ja alles nicht schlecht und ist nicht schlimm und ist auch biblisch und fromm. Ich habe mich gefragt, wo stehe ich in der Gefahr, Personen oder Dinge wichtiger zu nehmen als Jesus? Ist es vielleicht ein bestimmter Prediger, den ich gerne höre? Ist es vielleicht ein bestimmtes Buch, das ich, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber lese als die Bibel, weil die Bibel fordert mich ja heraus? Ist es vielleicht eine bestimmte Gemeinde, Prediger, Buch und Gemeinde? Das sind alles keine falschen Dinge, keine falschen Aspekte, aber sie werden mir dann zur Gefahr, wenn sie Jesus verdrängen, wenn Jesus nicht die Nummer eins in meinem Leben ist. Jesus erhebt den Anspruch, die Nummer eins zu sein. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Mit Name ist hier der Titel gemeint. Jesus wird Sohn genannt, Engel werden als Diener bezeichnet oder als Gesandte. Und ich habe mal ganz kurz einen Überblick über den Textabschnitt, den wir jetzt nicht genauer betrachten. Es wird deutlich durch alttestamentliche Zitate, Jesus ist Gottes Sohn. Zwei Zitate werden dafür angeführt. Engel sind seine Untertanen. Engel sind seine Diener. Jesus ist der ewige König, dessen Königreich niemals vergehen wird. Er ist der ewige Schöpfer, der schon da war, als diese Schöpfung noch im Werden war. Jesus ist der endgültige Sieger, dem eines Tages alle seine Widersacher unterworfen werden. Und in diesen Zitaten wird deutlich gemacht, wie hoch erhaben Jesus über den Engeln und auch über den Propheten ist. Wir kommen zum zweiten Abschnitt, der in Hebräer 2, Vers 1 bis 4 steht. Das ist die Schlussfolgerung aus dem, was der Hebräerbriefschreiber bisher entfaltet hat. Darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schon die Botschaft, die einst Mose von Engeln überbracht wurde, war verbindlich. Und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten dann wir heil davonkommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten? Dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben durch staunenerregende Wunder und durch vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Darum, dieses Wort schließt an das, was vorher gesagt war. Weil Jesus so viel wichtiger ist als jeder und alles andere, darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Die Frage ist, was haben wir gehört, was haben die Hebräer gehört und um welches Ziel geht es hier? Das wird dann in den nächsten Versen deutlich. Es geht um, zunächst greift der Hebräerbriefschreiber die Situation auf, als Mose das Gesetz am Berg Sinai empfing. Die Botschaft, die einst Mose von den Engeln überbracht wurde, war verbindlich und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Die Frage ist, was gibt Gott denn das Recht, so in das Leben von Menschen einzugreifen und Menschen vorzuschreiben, was sie tun sollen? Das ist eine Frage, die heute oft gestellt wird. Wenn wir sehen, was vorher entfaltet wurde, dass wir uns diesem Gott, diesem Jesus verdanken, dass wir unser Leben und unser Dasein ihm verdanken, dann wird deutlich, dass dieser Gott auch das Recht hat, in das Leben seiner Geschöpfe hineinzusprechen und uns Vorgaben zu machen. Und er macht das nicht, um uns zu ärgern, sondern er macht das, weil er es gut mit uns meint, weil er das Leben liebt und weil er möchte, dass unser Leben gelingt. Deswegen hat Gott im Alten Testament das Gesetz den Menschen gegeben. Und er hat das getan, indem er deutlich machte, ihr dürft euch entscheiden. Ich sag euch, wie ich mir euer Leben vorstelle, aber ihr dürft euch entscheiden, ob ihr euch danach richtet oder nicht. Und weil ich euch liebe, zeige ich euch jetzt schon, wie euer Leben weiterverlaufen wird, wenn ihr euch danach richtet und wie es weiterverlaufen wird, wenn ihr euch nicht danach richtet. Das ist der Grund, warum im Alten Testament Konsequenzen angesagt werden mit dem alttestamentlichen Gesetz. Das war verbindlich und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Weil Gott uns liebt, hat er uns vorher nicht im Unklaren darüber gelassen, welche Konsequenzen das Handeln hat. Und es geht weiter, wenn das schon damals so war. Wie sollen dann wir heil davon kommen, wenn wir das große Rettungswerk Gottes missachten? Von diesem Rettungswerk war ja gerade schon die Rede, das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Und die Empfänger des Hebräerbriefs, diese Hebräer, waren offensichtlich in der Gefahr, sogar zu sagen, wir brauchen Jesus nicht, wir brauchen seine Rettung nicht. Es ist uns genug, so zu leben wie bisher, wie früher. Und der Schreiber des Hebräerbriefs macht deutlich, macht das nicht. Auch dieses Ablehnen wird Konsequenzen haben. Ihr werdet nicht heil davonkommen. Die Bibel ist deutlicher, als wir heute uns trauen, deutlich zu sein, wenn es darum geht, Konsequenzen aufzuzeigen, die damit einhergehen, dass wir Jesus ablehnen. Jesus hat von sich selber gesagt, ich bin der einzige Weg, auf dem ihr Menschen Gott als Vater begegnen könnt und eine Beziehung mit ihm erleben könnt. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater, als nur mich alleine, Johannes 14, Vers 6. In Johannes 3 sagt Jesus, wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Das sind Worte, die uns erschreckend deutlich erscheinen. Diese Worte sind falsch, wenn wir sie in arroganter Weise weitergeben und Leuten vor den Kopf knallen. Diese Worte sind gut, wenn sie so gesprochen werden, wie Jesus sie gesprochen hat. In Liebe und aus Liebe, weil wir nicht wollen, dass Menschen diesen Weg gehen, diesen Weg, der von Gott wegführt, diesen Weg, der ins ewige Gericht führt. Deswegen sagen wir, welche Konsequenzen es hat, wenn Menschen Jesus ablehnen, in Liebe und aus Liebe hoffentlich. Wenn wir das nicht in Liebe und aus Liebe sagen, dann sollten wir es lieber gar nicht sagen. Dieses Rettungswerk Jesu hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat und es ist bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Jesus selbst hat sein Rettungswerk verkündet. Er ist aufgetreten und hat gesagt, ändert euer Leben, kehrt um und glaubt mir, folgt mir nach, denn Gottes Reich ist nahe gekommen. Gott wird seine Herrschaft aufrichten. Und diejenigen, die ihnen damals nachgefolgt sind, haben das weitergegeben, die ihn selbst gehört haben. Von denen ist es bestätigt worden. Und Gott selbst hat das Ganze beglaubigt durch staunenerregende Wunder und machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Der Heilige Geist und Zeichen und Wunder werden schon im Alten Testament mit dem Kommen Jesu in Verbindung gebracht und als Bestätigung gesehen. Und der Autor des Hebräerbriefs nimmt hierauf Bezug und macht deutlich, Jesus hat von diesem Rettungswerk gesprochen, er hat seine Rettung Menschen angeboten. Die Nachfolger Jesu, die Jünger, haben das getan und Gott selber hat das Ganze bestätigt durch sein Handeln. Ich fasse zusammen. An den Start gehen. Jesus ist bedeutender als Propheten und Engel und jedes und jede andere Sache und jede andere Person. Wir verdanken unser Leben ihm. Er hat sich selbst für uns aufgeopfert und er will, dass wir uns ihm ganz geben. Wie kann das aussehen, an den Start zu gehen? Wenn du diesen Jesus bis jetzt noch nicht auf diesen Jesus dein Leben gesetzt hast, dann ist heute ein guter Zeitpunkt, das zu tun, in oder nach diesem Gottesdienst. Komm auf uns zu und wir werden mit dir beten, damit du ganze Sache mit diesem Jesus machst. Wir werden im Februar mit einem Alpha-Kurs starten. Der Alpha-Kurs wendet sich an Leute, die mehr von diesem Jesus erfahren wollen, die stärker in der Beziehung mit Jesus wachsen wollen. Leute, die ganz am Anfang stehen, aber auch Leute, die schon lange Zeit gläubig sind, so wie die Hebräer, und die jetzt sehen, okay, ich möchte noch mal ganz neu mit diesem Jesus anfangen und möchte ihm wieder näher kommen. Wir haben demnächst den Start von unserem Gemeindeseminar, wo Kurse angeboten werden, um die Beziehung mit Jesus zu vertiefen. Es kann sein, dass an den Start gehen ganz anders für dich aussieht, dass du eine Beziehung aufgeben musst, von der du weißt, sie ist nicht gut für mich. Dass du eine Gewohnheit aufgeben musst, von der du weißt, sie ist nicht gut für mich, weil sie nicht nach Gottes Willen ist. Es geht darum, wenn wir an den Start gehen, dass wir uns voll und ganz Gott ausliefern und uns ihm hingeben. Und das kostet. Das will ich hier nicht verschweigen. Das kostet mein Recht auf Selbstbestimmung. Selbstbestimmung über mein Geld. Selbstbestimmung über meine Zeit, Selbstbestimmung über meine Ziele, Selbstbestimmung über meinen Wohnort, Selbstbestimmung über meine Freunde. Es kostet das, weil ich dieses Recht auf Selbstbestimmung Jesus abtrete und ihm sage, du sollst das Recht haben, über diese Dinge in meinem Leben zu entscheiden. Aber es lohnt sich auch, das zu tun. Denn wenn du ihm das Recht über dein Geld überlässt, hat er versprochen, dass er für dich sorgt. Wenn du ihm das Recht über deine Zeit überlässt, dann überlässt du es jemandem, der die Ewigkeit vor unserer Zeit bis nach unserer Zeit im Blick hat und am besten weiß, wie meine kleine Zeit im Leben am sinnvollsten eingesetzt wird. Wenn du ihm das Recht gibst, über deine Ziele zu bestimmen, dann übergibst du es dem, auf den alles abzielt, der alle Ziele in sich vereint. Wenn du ihm das Recht gibst, über deinen Wohnort zu bestimmen, dann übergibst du es dem, der gesagt hat, ich bereite für dich eine Wohnung im Himmel vor und du wirst ins gemachte Nest kommen, wenn du einmal bei mir im Himmel ankommst. Wenn du ihm das Recht gibst, über deine Beziehungen und über deine Freunde zu bestimmen, dann gibst du demjenigen das Recht, der selbst dein allerbester Freund sein will. Jesus ist der Herr, er ist die Nummer eins und es lohnt sich, diesem Jesus zu folgen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.